NDR Info. Themen des Tages.
Ich denke erstmal, dass das eine gute Sache ist, quasi, dass erstmal das unmittelbare Leid aufhört. Aber ich denke auch, dass der Friedensplan kein wirklicher Friedensplan ist, weil das palästinensische Volk nicht selbstbestimmt gefragt wurde auch über ihre Zukunft.
Es gelten ja auch die universellen Menschenrechte für alle Menschen gleichermaßen, also für Juden und für Palästinenser. Deshalb ist es erstmal eine Hoffnung, dass es jetzt einen Friedensplan gibt und Waffenstillstand. Aber hoffentlich wird dieser Frieden auch länger andauern.
Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass es einen echten Frieden gibt. Nur dann hat es Sinn.
Erleichterung rund um den Erdball auch in Hamburg heute Nachmittag, wie Sie gehört haben. Die Waffenruhe hält in Gaza und auch Israel scheint sicherer denn je in den vergangenen 2 Jahren. Kommen nun die nächsten Friedensschritte oder mischt sich zu Recht Skepsis unter die Freude? Fragen gleich an Simon Fuchs, Professor an der Universität Jerusalem. Das Nobelpreiskomitee wird sich frühestens in einem Jahr wohlwollend über einen Nahostfrieden beugen. Heute warf es ein Schlaglicht auf die düstere Lage in Venezuela und die Hoffnung, die von der Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado ausgeht. Noch ein Thema des Tages heute. Und wir blicken auch auf das WM-Qualifikationsspiel Deutschland-Luxemburg heute Abend. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die Waffen schweigen, die der israelischen Armee, die der Hamas. Die Armee zieht sich ein Stück zurück und die Bewohner kehren zurück nach Gaza-Stadt. Und die Freilassung der letzten Geiseln steht bevor. Bettina Meyer fasst den Tag zusammen.
Seit den Mittagsstunden gilt die Waffenruhe im Gazastreifen. Bilder zeigen, wie Zehntausende Palästinenser Richtung Norden in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, was davon noch übrig ist. Auch sind auf Bildern bewaffnete Milizen in Uniformen zu sehen, die dort Stellung beziehen, wo die Armee sich entfernt. Der israelische Armeesprecher Effi Defrin sagte, die Armee habe sich entlang der vereinbarten Linie in Gaza positioniert. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff bestätigte das. Auf jede Bedrohung werde reagiert, so Defrin. Er fügte hinzu, die Hamas von heute ist nicht mehr die Hamas von vor 2 Jahren. Die Terrororganisation ist da besiegt, wo wir gegen sie gekämpft haben. Und so scheint die Waffenruhe vorerst zu halten, bleibt aber fragil. In einer Ansprache, die landesweit ausgestrahlt wurde, bekräftigte Premier Netanyahu, dass die israelischen Truppen in weiten Teilen des Gazastreifens bleiben würden, um weiter Druck auf die Hamas auszuüben, damit diese entwaffnet werde. Gleichzeitig kündigte er an, dass alle Geiseln in den kommenden Tagen zurückkehren würden. Dem Premier zufolge sind noch 20 Geiseln am Leben, 28 sollen tot sein. In Israel wird damit gerechnet, dass die Geiseln frühestens am Montag übergeben werden. Für diesen Tag wird auch die Ankunft von US-Präsident Trump erwartet. Geplant ist, dass er eine Rede in der Knesset, dem israelischen Parlament, hält.
Bettina Meyer berichtete aus Tel Aviv. Über den Stand im Friedensprozess habe ich am Nachmittag mit dem Islamwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs gesprochen, Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem. Sie sind Wissenschaftler und blicken auf Fakten und Sachverhalte, aber als Bewohner Israels haben Sie dazu noch ein Gespür für die Lage und wie andere sie aufnehmen. Fühlt es sich für Sie seit gestern nach Frieden oder jedenfalls nach einem Ende des Kriegs an oder eher wie eine Illusion, eine Vorspiegelung, eine Taktik vielleicht auf einer Seite oder auf allen Seiten?
Nein, ich glaube, eine Illusion ist das nicht und es ist auch keine Taktik, sondern es sind jetzt wirklich Emotionen, die sich hier Bahn brechen in ganz großer Art und Weise, sowohl in der israelischen Gesellschaft, die auch aus einem Albtraum aufwacht, als auch im Gazastreifen, wo die Leute auch noch gar nicht glauben können, dass es jetzt wirklich vorbei sein soll, weil wir wirklich in diesem endlosen Krieg gefangen waren und eigentlich alles noch vor ein paar Wochen darauf hingedeutet hat, dass man da auch gar nicht mehr rauskommt.
Mal wieder ganz nüchtern, wenn die Hamas nicht entwaffnet wird und von wem auch, was hat Netanyahu dann erreicht, was er vor einem Jahr oder nach einem halben Jahr Krieg nicht erreicht hatte?
Ja, was die israelische Regierung jetzt stark in den Vordergrund rückt, ist, dass alle Geiseln auf einmal zurückkommen, dass man diesen großen Wurf im Endeffekt geschafft hat und dass das ja auch immer das Kriegsziel gewesen sei. Das verschleiert aber natürlich ein bisschen die Tatsache, dass man das schon viel früher hätte erreichen können und dass eigentlich auch andere Kriegsziele der Regierung aufgegeben worden sind. Also jetzt zum Beispiel auch die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung oder auch die Wiederbesiedlung des Gazastreifens, das wird es erstmal so nicht geben. Mhm.
Ist es ein Friede, den Trump dem israelischen Kabinett übergestülpt hat und jetzt müssen am Sonntag alle noch Danke sagen?
Von israelischer Seite betont man auch immer wieder, dass das natürlich nur durch den militärischen Druck dazu geführt hat, dass die Hamas so das Messer am Hals hatte und deswegen zustimmen musste. Aber ich denke, hier ist schon die Rolle der USA ganz entscheidend und ich würde hier nochmal diesen misslungenen israelischen Angriff auf die Hamas-Spitze in Katar auch anführen als Hauptgrund. Weil danach erst haben wir wirklich entscheidenden US-Druck gesehen. Davor hat man die Israelis eigentlich machen lassen und auch sagen, okay, ihr wisst es besser, was jetzt hier zu tun ist.
Bleibt nun wieder die Frage, wie muss der Gazastreifen wieder aufgebaut und dann verwaltet und regiert werden, damit die Hamas den untertunnelten Boden unter den Füßen verliert und damit für die Bewohner etwas Fruchtbares wächst?
Ja, hier sehen wir Bemühungen jetzt auch auf palästinensischer Seite. Man wird in Kürze in Kairo zusammenkommen, die verschiedenen palästinensischen Fraktionen, die Hamas, aber auch Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde und dortigen Gruppen, die dort versammelt sind. Und in der Vergangenheit sind derartige Treffen eigentlich nach Einheitsschwüren immer auseinandergeglitten oder da ist nichts dabei wirklich hängen geblieben. Diesmal, glaube ich, ist es aber etwas anderes, weil für die palästinensische Seite viel auf dem Spiel steht. Wir sehen großes Momentum für einen palästinensischen Staat. Und da ist natürlich auch die Sache, jetzt möchte man sich auch präsentieren, dass man das regieren kann, dass man auch bereit ist, zum Beispiel jetzt die Verwaltung erstmal an eine technokratische Regierung abzugeben. Ob das allerdings wieder der israelischen Seite reicht, ist dann eine ganz andere Frage.
Und wird es dann zu einer Art kleinen Wiedervereinigung mit dem Westjordanland und womöglich zu Wahlen im Autonomiegebiet kommen? Oder werden jüdische Siedler im einen Territorium und amerikanische Immobilienmakler im anderen dann längst ihre Claims abgesteckt haben?
Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir hier vereinigte Wahlen haben in beiden Teilen. Auch deswegen, weil bis weit eben in die israelische Opposition hinein ist klar, es soll keinen palästinensischen Staat geben. Wir wollen auch nicht eine Rolle für die palästinensische Autonomiebehörde, auch nicht in Gaza. Und das ist natürlich alles dann diese Tatsache, dass eher die Prozesse weiterlaufen werden. Also meine Voraussage ist, man wird jetzt weiter verhandeln. Das werden sehr komplizierte Verhandlungen. Man wird sich verhaken. Und in der gleichen Zeit geht auch diese schleichende Annektierung auch des Westjordanlands weiter.
Reichen 200 US-Soldaten, von denen wir hören, um den Waffenstillstand zu beobachten, notfalls abzusichern? Oder muss die internationale Gemeinschaft jetzt all in gehen, um Gaza wirklich zu stabilisieren?
Ich meine, das Interessante ist, dass die UNO weiterhin eine Rolle spielt jetzt in der Verteilung der humanitären Hilfe, aber für diese Truppen keine Rolle spielen wird. Hier sind dann eher andere Staaten gefragt. Die USA sind eher so an der Seite außerhalb des Gazastreifens, aber es geht dann eher um die Türkei, Katar, Ägypten und eventuell auch Indonesien. Und ich würde sagen, das hätte man sich vor kurzem auch noch nicht vorstellen können, dass es zu so einer Lösung kommt. Was hier allerdings vielleicht mutmachend ist, ist, dass wir jetzt auch schon so einen etablierten Mechanismus haben oder der soll jetzt dann in Kraft gesetzt werden, wo alle diese Akteure und Länder zusammen mit Israel und den USA und der Hamas nach den Leichnamen von Geiseln suchen, die die Hamas vielleicht auch gar nicht mehr selber finden kann. Also in dieser Hinsicht könnten wir sehen, dass hier schon mal Zusammenarbeit und Vertrauen geschaffen wird, auf das dann auch weiteres eventuell auch aufbauen kann.
Professor Simon Fuchs, Islamwissenschaftler an der Hebräischen Universität Jerusalem.
NDR Info. Die Meinung.
Viele halten sich den jetzt eingeschlagenen Weg zum Frieden zugute. Die USA, die Türkei, die Golfstaaten, wahrscheinlich auch die europäischen Staaten, die mit der Anerkennung Palästinas Fakten und zusätzlichen Druck geschaffen haben. Unser Kairo-Korrespondent Moritz Behrendt analysiert in seinem Kommentar jetzt die Rolle von Gastgeber und Vermittler Ägypten.
Stadt des Friedens nennen die Ägypter den Badeort Sharm el-Sheikh am Roten Meer. Die Regierung von Präsident al-Sisi ist mächtig stolz darauf, dass die Einigung auf einen Waffenstillstand in Gaza in ihrem Land unterzeichnet wurde. Und jetzt hat sich auch noch der US-Präsident angekündigt. Das ist Balsam auf die Seelen der Machthaber des bevölkerungsreichsten arabischen Staates. Denn bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas stand Ägypten fast 2 Jahre lang im Schatten des anderen Vermittlers, Katar. Für die Regierenden in Kairo ist es schmerzhaft, dass sich das Machtzentrum in der arabischen Welt in die Golfstaaten verschoben hat und Ägypten vor allem als wirtschaftlicher Problemfall wahrgenommen wird. Das deckt sich nicht mit dem Selbstverständnis von historischer Größe, vom Bau der Pyramiden bis hin zum Friedensschluss mit Israel Ende der 70er Jahre. Der folgte nach langen Verhandlungen auf den Yom Kippur oder nach arabischer Bezeichnung Oktoberkrieg. Diesen Krieg hat Ägypten damals krachend verloren. Dennoch wird sein Beginn mit dem Überraschungsangriff auf Israel am 6. Oktober 1973 bis heute im ganzen Land als großer Sieg gefeiert. Nennenswerten Erfolg für Ägypten brachten erst die Verhandlungen. Parallelen zum Gaza-Krieg sind nicht zu übersehen, auch wenn die Beziehungen zwischen den Nachbarländern Ägypten und Israel nicht ganz so aufgeladen und vertrackt sind wie der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Aber es ist schon aller Achtung wert, dass die Ägypter seit mehr als 45 Jahren in friedlicher Abneigung neben dem einstigen Todfeind leben. Der Friedensvertrag auch in schwierigen Zeiten nie ernsthaft in Gefahr war. Dass aktuell wieder gute Nachrichten aus Ägypten kommen, verdeckt jedoch selbstgemachte Probleme. Gerade in den ersten Monaten des Gaza-Kriegs hat die Regierung in Kairo eine zwiespältige Rolle eingenommen. Bei aller verbaler Solidarität hat das Land viel weniger hilfsbedürftige Palästinenser aufgenommen, als es ihm möglich gewesen wäre. Und dann haben windige Geschäftsleute, mutmaßlich mit engem Draht zu den Sicherheitsbehörden, aus der Not der Palästinenser auch noch ein Geschäft gemacht. Häufig war eine Einreise nach Ägypten nur möglich, wenn Menschen aus Gaza bereit und in der Lage waren, beträchtliche Summen zu zahlen. Die Kritik daran, dass Ägypten die Grenze weitgehend dicht gehalten hat, war bis Mai 2024 mehr als berechtigt. Danach hat das Land jegliche Kontrolle über den Grenzübergang Rafah verloren. Aber offen zugeben, dass man die Souveränität über die eigenen Grenzen fast kampflos an Israel abgegeben hat, nein, dafür waren die ägyptischen Machthaber zu stolz. Bei einem möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens möchte Ägypten gerne eine Führungsrolle einnehmen. Die Hilfe ist notwendig, aber auch ein Milliardengeschäft. Und hier ist Vorsicht geboten. Großbauprojekte im eigenen Land waren häufig von Intransparenz und Korruption geprägt.
Die Meinung von Nahost-Korrespondent Moritz Behrendt in den NDR-Info-Themen des Tages. Das Nobelpreiskomitee ist in Sachen Frieden flexibel. Mal sind es Organisationen, die oft unter dem Radar gute Dinge tun und ins Scheinwerferlicht gezogen werden, so wie im vergangenen Jahr. Mal sind es Staatsmänner, die Frieden vermittelt oder mit ihrem Land zum Frieden gefunden haben. Und mal sind es Menschen, oft Frauen, die durch ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen beeindrucken und die inspirieren. Mutter Teresa 1979, Shirin Ebadi 2003, Malala Yousafzai 2014 und nun 2025 Maria Corina Machado, die in Venezuela den schier aussichtslosen Kampf für eine Demokratie führt. Friedlich, geduldig, ausdauernd.
In einer unruhigen Zeit voller Krisen und Kriege blickt das norwegische Nobelkomitee in Oslo auf einen Konflikt, der gerade nicht im Fokus der Weltöffentlichkeit steht und trifft wie so oft eine Entscheidung, die kaum jemand erwartet hat. Jørgen Vatne Frydnes, Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees.
The Nobel Peace Prize for 2025.
Der Friedensnobelpreis 2025 geht an eine mutige und engagierte Verfechterin des Friedens, an eine Frau, die die Flamme der Demokratie inmitten wachsender Dunkelheit am Brennen hält. Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado wird ausgezeichnet für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte und ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie in ihrem Land, so die Begründung des Nobelkomitees für die Entscheidung. Denn, so Frydnes,
Democracy is a precondition for lasting peace.
Demokratie ist eine Voraussetzung für anhaltenden Frieden. Aber wir leben in einer Welt, in der die Demokratie auf dem Rückzug ist, in der immer mehr autoritäre Regime Normen in Frage stellen und auf Gewalt zurückgreifen.
And resorting to violence.
Mehr als 330 Menschen und Organisationen waren in diesem Jahr für den Friedensnobelpreis nominiert. Die Auszeichnung für Machado bedeutet auch, der renommierte Preis geht nicht an US-Präsident Donald Trump. Über keine Frage war im Vorfeld mehr spekuliert worden. Der Friedensnobelpreis ist wie die anderen Nobelpreise auch mit 11 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet knapp 1 Million Euro. Verliehen wird er am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.
Skandinavien-Korrespondentin Jana Sinram. Professorin Susanne Gratius leitet die Abteilung Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Universität Madrid. Mit ihr habe ich am Nachmittag gesprochen. Spätestens zur Jahrtausendwende rückte Machado in den Blickpunkt in Venezuela und damals auch noch ins Visier von Diktator Hugo Chavez. Welche Anläufe hat Machado schon unternommen, um zu einer freien Wahl in Venezuela zu kommen und was hat sie erreicht?
Also sie hat erreicht, zum Symbol einer Opposition zu werden, die ja relativ gespalten sich auch präsentiert hat in mehreren Wahlen. die ganze Geschichte, also die politische Polarisierung in Venezuela, der politische Konflikt, den gibt es ja seit 1999 oder 2000 und seit 2002 ist sie aktiv. Sie hat damals Sumate gegründet, dann eine andere Partei. Sie stammt eigentlich aus der Oberschicht und ist eben so eine ganz traditionelle, oppositionelle, eher konservativ, also rechts würde ich jetzt nicht sagen, eher konservativ, aber sie ist also eine sehr mutige Frau und hat sich nach den Wahlen letztes Jahr im Juli, dann ist sie nicht ins Exil gegangen, wie der offizielle Präsidentschaftskandidat Edmundo González Urrutia, sondern sie ist im Land geblieben. Also wenn man bedenkt, welchen Risiken sie sich damit aussetzt, ist das, finde ich, schon sehr mutig. Ja?
Stärkt sie der Nobelpreis oder gefährdet er sie womöglich, wenn sie als leuchtende Gegnerin Maduros ins Rampenlicht gerät?
Also ich glaube, er stärkt sie. Ich glaube, er schützt sie. Deshalb hat sie auch andere Preise schon erhalten, den Sacharow-Preis, ich glaube, den Václav-Havel-Preis. Ich glaube, die internationale Unterstützung in einer Diktatur wie Venezuela, also wo inzwischen Nicolás Maduro regiert und nicht mehr Hugo Chávez, der ist jetzt 2013 verstorben, braucht man unbedingt diese internationale Unterstützung. Und einen Friedensnobelpreis, den bekommt man ja nicht jeden Tag. Also ich glaube, das ist eine sehr positive Nachricht. Ist natürlich sehr national. Also wenn man bedenkt, an wen andere Friedensnobelpreise vergeben wurden. Dahinter steckt jetzt natürlich keine internationale Friedensbewegung, sondern es ist eher ein Symbol, die Demokratie und die Menschenrechte in solchen Ländern wie Venezuela, also es gibt ja immer mehr Autokratien, dann eben zu stärken. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, ist es ein wichtiges Symbol. Es waren ja auch zwei Politikwissenschaftler im Komitee, glaube ich.
Wo steht die Demokratiebewegung in Venezuela aktuell im Jahr 2025? Was ist ihre Strategie, nachdem selbst offenkundige Wahlsiege nichts nutzen? Und welche Rolle spielt Machado aktuell noch?
Also Machado ist das einzige noch in Venezuela verbleibende starke Symbol der Opposition. Ja, die meisten Oppositionellen sind im Exil. Viele hier in Spanien, andere in den USA. Also man bedenkt, vor 2019 gab es Juan Guaido, der sich als Präsident proklamiert hat. Den haben 60 Länder unterstützt. Und heute haben wir immer noch Nicolás Maduro an der Regierung. Jetzt der Unterschied ist, glaube ich, schon groß. Also die Opposition hat eben absolut recht. Ja, also die Opposition hat die Wahlen gewonnen. Das ist ganz klar. Also jetzt regiert Nicolás Maduro mit einer massiven Wahlfälschung. Also es ist wirklich so eine klassische Diktatur fast geworden, wo dann die Militärs zusammen mit den Zivilen regieren und das Ganze also dann auch noch ein bisschen mit Drogen verbunden ist. Und also es ist wirklich ein Regime geworden. Also das ist ja schon an der Regierung jetzt fast 25 Jahre, ne? Ich glaube 25 Jahre. Insofern ist es also ein unermüdlicher Kampf gewesen und ich glaube, deshalb hat man ihr auch den Friedensnobelpreis gegeben. Sie ist heute wirklich die offizielle Oppositionelle Venezuelas, konnte damals bei den Wahlen nicht antreten, weil der Wahlrat sie ausgeschlossen hat von den Wahlen, sonst wäre es ganz klar gewesen. Also, und sie haben trotzdem gewonnen, auch mit Edmundo González Urrutia. Also es ist ein älterer Diplomat, der ist inzwischen im Exil.
Wer stützt Maduro, der seine Macht zementiert, von außen? Und wer setzt sich, jetzt abgesehen vom Nobelpreiskomitee, von außen für die Demokratiebewegung ein? Oder hat man Venezuela aufgegeben?
Ja, ein bisschen ist es so, dass man Venezuela aufgegeben hat. Also alle Bemühungen haben nichts genützt. Es gab ja 4 oder 5, ich glaube sogar noch mehr Versuche, zu vermitteln zwischen der Opposition und der Regierung oder dem Regime. Und daraufhin hat man ja diese Wahlen einberufen, die dann massiv gefälscht wurden vom Maduro-Regime. Insofern, danach kann man irgendwie nicht mehr viele Strategien entwickeln. Also von außen, die USA, denen geht es nur noch um nationale Sicherheit und Drogen. Die haben ja jetzt auch einen Konflikt mit Venezuela, vor allem sicherheitspolitisch bedingt, aber nicht so sehr auf Demokratieförderung beruht. Und die Europäische Union war ja eigentlich nie der richtige Vermittler, ne? Also die lateinamerikanischen Länder, ja wie Brasilien und Kolumbien, das sind ja Linksregierungen an der Macht, die haben sich auch von Nicolás Maduro distanziert. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also die haben eigentlich regional und international nur die Unterstützung vor allem von Russland, weniger von China. China ist eher wirtschaftlich wichtig, aber nicht politisch. Und dann von einigen Diktaturen noch, die auch Venezuela unterstützen, Kuba zum Beispiel. Aber die Mehrheit der Länder steht an der Seite von María Corina Machado oder der Opposition inzwischen.
Professorin Susanne Gracios, Politikwissenschaftlerin und Venezuela-Expertin an der Universität Madrid. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist holprig in die WM-Qualifikation gestartet. 0:2 in der Slowakei und ein wenig überzeugender 3:1-Sieg gegen Nordirland. Gegen Luxemburg müssen Punkte und mit Blick auf die Tabelle auch möglichst viele Tore erzielt werden. Denn nach 2 von 6 Spielen rangiert Deutschland auf Platz 3. Und nur der Gruppensieg ist der sichere Weg zum Turnier im kommenden Jahr. Martin Roschitz blickt auf das Spiel heute Abend.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft, dass der Knoten endlich platzt.
Ja, die Mannschaft hat gut trainiert. Das haben wir vor dem Slowakei-Spiel exakt auch. Da war auch kein Indiz, wenn die Trainingszeiten nochmal alle angeguckt, vor dem Spiel kein Indiz, dass ich das Gefühl hatte, wir sind da nicht in der Lage, ins Topspiel zu machen. Ich gehe schon davon aus, dass wir so die zweite Halbzeit von Nordirland fortsetzen können und fortsetzen wollen. Dass man ins Handeln kommt, ins Machen kommt auf dem Feld. Und da müssen wir beweisen, dass wir den Sieg unbedingt holen wollen und ein gutes Spiel machen wollen.
Am Ende könnte sogar die Tordifferenz über die direkte WM-Qualifikation entscheiden. Nach der Niederlage in der Slowakei strebt die deutsche Mannschaft einen hohen Sieg gegen Außenseiter Luxemburg an, um eine bessere Chance zu haben, als Gruppensieger das WM-Ticket zu lösen.
Es gibt ja immer wieder Situationen, wo das Torverhältnis entscheidend sein kann. Aber ich bin noch nie in ein Spiel gegangen oder in eine Besprechung mit einer Mannschaft, hat gesagt, wir müssen hoch gewinnen. Das ist selten zuträglich.
Der Erfolgsdruck ist dementsprechend groß. Aber auch die Vorfreude, zum Beispiel bei Hoffenheims Keeper Oliver Baumann vor seinem Heimspiel in Sinsheim.
Mir ist jedes Länderspiel sehr besonders und dann noch zu Hause, freue ich mich einfach sehr.
Und bei Bayern-Profi Serge Gnabry, dessen Karriere bei der TSG Hoffenheim so richtig Fahrt aufnahm.
Es ist immer wieder cool hinzukommen, auch wenn wir mit Bayern gegen Hoffenheim spielen. Man kennt noch einige Leute und deswegen, das Stadion ist mir vertraut. Ich freue mich sehr auf die Partie. Es ist immer wieder ein Spaß, eine Ehre für Deutschland zu spielen und freue mich aufs Spiel und hoffe auf 3 Punkte.
Auch andere DFB-Profis haben eine Hoffenheimer Vergangenheit. So wie David Raum. Dem jetzigen Kapitän von RB Leipzig ist das Ergebnis gegen Luxemburg aber wichtiger als die nostalgischen Erinnerungen.
Wie hoch wir gewinnen, werden wir sehen. Wir werden probieren, defensiv stabil zu stehen, nicht viel zuzulassen und dann offensiv sowieso in unsere Abläufe zu kommen und uns Torchancen rauszuspielen. Wir wollen ein gutes Spiel zeigen und uns ein gutes Gefühl holen nach der letzten Länderspielpause jetzt.
Das wahrscheinlich schwierigere Spiel steht am Montag an in Belfast gegen Nordirland. Soweit denkt Ex-Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann aber noch nicht. Der Bundestrainer muss liefern und fordert das auch von seiner Mannschaft gegen den 96. der Weltrangliste.
Klar wollen wir gewinnen und dann gehe ich schon davon aus, dass wir mehr den Ball haben werden und dass wir, ja, ich glaube, das ist auch nicht überraschend, einen besseren Kader haben und das Spiel auch gewinnen wollen zu Hause. Das steht außer Frage und da werden wir so aufstellen, wie wir glauben, dass es der richtige Schritt ist, uns zu entwickeln.
Ob der zu Wochenbeginn erkältete Newcastle-Stürmer Nick Woltemade vom Krankenbett in die Startelf beordert wird, ließ Nagelsmann offen.
Klar, dann hat er jetzt wieder trainiert, auch wenn es jetzt nur ein Abschlusstraining war, in Anführungszeichen. Stand heute könnte er auch von Beginn an spielen und dann entscheiden wir das im Verlauf des Tages.
Tendenz, Woltemade spielt. Auch eine andere Entscheidung ist gefallen. Im ARD-Interview deutete Nagelsmann an, dass er Kapitän Joshua Kimmich nicht wie zuletzt im defensiven Mittelfeld, sondern wieder als Rechtsverteidiger aufstellen will.
Sportreporter Martin Roschitz am Ende der NDR-Info. Themen des Tages: Deutschland-Luxemburg. Die Sportschau ab 20.15 Uhr im Ersten überträgt das Spiel heute Abend live. Gleich die Nachrichten.